Liebe Gemeinde, ich bin Judith Becker und ich darf Sie heute ganz herzlich zu unserem Vorstellungsgottesdienst der Hausener Konfirmandengruppe begrüßen. Besonders begrüßen wir aber unsere Eltern. Wir werden uns heute Schritt für Schritt durch den Psalm 139 arbeiten, der auch das Thema dieses Gottesdienstes ist. Unter anderem hören wir und sehen Sie Dialoge, Referate und Vorspiele, die wir unter der Leitung unseres Pfarrers Herr Laubvogel vorbereitet haben. Zu Anfang lesen wir Ihnen erstmal den Psalm 139 vor, um Sie in das Oberthema dieses Gottesdienstes einzuführen. Du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, und du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege.
Heute vor einem Monat, am 1. April 1961, also vor 33 Jahren, umrundete der erste Mensch in einem Raumschiff die Erde. Der russische Astronaut Gagarin wurde berühmt, als er in einem Interview sagte: "Ich habe Gott da oben nicht gesehen." Gerrit und Matthias haben sich das Interview so vorgestellt.
Gagarin, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Als erster Mensch um die Erde geflogen zu sein, kann nicht jeder von uns behaupten. Sind Sie stolz, dass Sie den Wettlauf gegen die Amerikaner gewonnen haben?
Natürlich sind wir sehr glücklich und auch ein wenig stolz darauf, die ersten Menschen im All gewesen zu sein. Schließlich haben wir alle hart gearbeitet und auch viel Geld in die Sache reingesteckt.
Wie sehen Sie das eigentlich mit dem Geld? Es gibt Leute, die kritisieren die Milliarden, die in die Raumfahrt investiert werden.
Es ist klar, dass Menschen geholfen werden muss. Aber ich sehe die Erforschung des Weltraums keinesfalls als Geldverschwendung an. Es gibt so viele unnützige Dinge, für die Geld zum Fenster herausgeworfen wird. Die Raumfahrt gehört bestimmt nicht dazu.
Manche Leute sehen die Raumfahrt als Flucht vor der Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren. Das war ja der Auftrag des Schöpfers.
Auf diese Frage kann ich nur eines sagen. Ich habe Gott dort oben nicht gesehen.
Sie meinen, weil Sie Gott nicht gesehen haben, ist er nicht existent?
Genau. Wenn man ihn dort oben im Himmel nicht sehen kann, wo kann man ihn dann sehen? Es heißt doch, dass er im Himmel ist.
Aber Herr Gagarin, im Englischen gibt es zwei Worte für Himmel. Sky ist der Himmel, in dem die Astronauten fliegen, wie Sie. Der Heaven ist der unsichtbare Himmel, denn Gott selbst ist unsichtbar.
Wo steht denn das?
Ja, ich lese Ihnen mal Vers 2 und 8 aus dem Psalm 139 vor. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da.
Darüber muss ich erst nachdenken.
Seit Jahrzehnten läuft die Forschung, ob es außer uns noch Leben im All gibt, auf Hochtouren. Was das mit dem Psalm 139 zu tun hat, haben sich Daniele, Daniela, Sabine, Harriet und Lilly überlegt.
Liebe Gemeinde, in vielen Science-Fiction-Filmen und Fantasy-Filmen drückt sich die Sehnsucht danach aus, dass wir im All nicht alleine sind. Der Untertitel des Filmes »Unheimliche Begegnungen mit der dritten Art« von Spielberg lautete »Wir sind nicht allein«. In diesen Filmen sind die Außerirdischen feindlich oder freundlich. Wenn sie freundlich gezeigt werden, kommen sie wie Erlöser in unsere Welt hinein. Dafür ist der Welterfolg E.T. von Spielberg 1980 ein deutliches Beispiel.
Amerikanische Theologen fanden bis zu 30 Parallelen zwischen den Leben von E.T. und Jesus. Zum Beispiel wird E.T. in einem Schuppen vor dem Haus entdeckt. Jesus kommt auch in einem Stall zur Welt. Als der junge Elliot, der mit E.T. Freundschaft geschlossen hatte, zu den Sternen aufblickt, flüstert der Mondschein. Sie gehören ihm alle. Gemeint ist E.T. Von Jesus sagt der Kolosserbrief, alles ist durch Jesus und für Jesus geschaffen. E.T. wird in einer bedrohlichen Welt zurückgelassen und den Menschen ausgeliefert. Dem Leben Jesu. Als er wieder in den Weltraum zurückkehrt, sagt er zu dem Jungen, ich werde immer bei dir sein. Das sind fast dieselben Worte, die Jesus zu seinen Jüngern vor der Himmelfahrt sagte. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende.
Der Film hatte deswegen so einen Riesenerfolg, weil er eine heimliche Sehnsucht von uns Menschen stillt. Wir wünschen uns nämlich, weil es jemanden im Kosmos außer uns gibt, soll er uns freundlich gesonnen sein und nicht feindlich. Im Film E.T. wird diese Sehnsucht für 1,5 Stunden gestillt. Aber der Psalm 139 erzählt uns auch von dem außerirdischen Gott, der um uns ist. Nicht nur für 1,5 Stunden lang, sondern immer, der uns kennt und versteht und uns umgibt. Hier wird die tiefe Sehnsucht der Menschen wirklich gestillt. Auch mein Vertrauen zu diesem Gott ist im Lauf des Konfirmandenunterrichts gewachsen.
Liebe Gemeinde, Radarschirme tasten den Himmel ab und jedes Flugzeug wird sofort auf dem Bildschirm dieser Geräte erfasst. In der Fantasie stellen sich Buchautoren und Filmregisseure vor, den Weltraum zu erobern. Aber wer von uns erlaubt Gott, dem wirklich existierenden, lebendigen Gott, was der Beter des 139. Psalms Gott erlaubt? Erforsche mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich jedenfalls möchte Gott erlauben, mein Herz zu erforschen.
Viele denken, sie könnten ihre Probleme durch Selbstmord lösen. In Wirklichkeit ist Gott auch im Totenreich der Herr. Denn im Psalm 139, 8a heißt es, und bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Was das für einen geplanten Selbstmord bedeuten kann, haben sich Daniel, Joachim, Maren und Melissa ausgedacht.
Mein ganzes Leben ist so sinnlos. Meine Freundin hat mich verlassen. Und die letzten Klassenarbeiten waren eine Katastrophe. Ohne sie kann ich nicht mehr leben. Was soll ich nur tun? Soll ich mein Leben ein Ende machen?
Ja, tu es. Dein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr. Die kommt sowieso nicht zurück. Lass es bleiben. Das kannst du vergessen. Also lass es bleiben und bring dich um.
Hat der Geist vielleicht recht? Ist Selbstmord wirklich die Lösung meiner Probleme?
Lass dich nicht von dem Bösen verleiten, denn Gott wird überall bei dir sein. Du kannst nicht vor ihm weglaufen. Du glaubst doch nicht etwa, dass dieser dahergelaufene Geist recht hat. Du kannst nicht deine Probleme vertreiben, wenn du dich umbringst. Das ist doch nur eine Flucht vor Problemen, denen man sich selber stellen muss. Du denkst falsch. Du meinst, du könntest deinen Körper und deine Seele vernichten. Aber du tötest nur deinen Körper, denn dein Geist und deine Seele sind dann im Todesreich und deine Probleme sind trotzdem nicht weg. Lauf nicht vor Gott und deinen Problemen weg. Denn er und sie werden überall bei dir sein. Hör auf die Worte der Bibel, die dir sagen, verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt du mich nicht los. Ich sage, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. Für dich ist auch die Finsternis nicht dunkel, und die Nacht ist so hell wie der Tag.
Nun, wem soll ich denn jetzt glauben?
Liebe Gemeinde, zu dem eben gesehenen Anspiel nur noch ein paar Zahlen, die der Wahrheit entsprechen. 1984 begangen geschätzt in Deutschland ca. 13.400 Personen Selbstmord. 1992 waren es 13.458 Personen. 7 Personen sind im Alter zwischen 5 und 10 Jahren, 31 Personen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren und 234 Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Die Gründe für den Selbstmord der Jugendlichen sind Liebeskummer, familiäre Probleme und schulische Probleme. Bei den Erwachsenen sind die Probleme Trennung vom Ehepartner, berufliche Probleme oder Krankheiten. Liebe Gemeinde, uns persönlich überzeugt das Argument des guten Geistes, dass nur Gott unsere Probleme lösen kann und nicht wir selbst, indem wir Selbstmord begehen. Und wir hoffen, dass auch Sie dieses Argument überzeugt.
Einer der wichtigsten Stellen im Psalm 139 sind die Verse 13 bis 16, wo es heißt: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in einem Buch geschrieben, die noch werden sollten, von dem keiner da war. Das heißt nun also, dass wir eine Schöpfung Gottes sind. Damit haben sich Lina und Olga auseinandergesetzt.
Der Psalm 139, Vers 13 besagt, dass Gott mich erschaffen hat, mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Aber stimmt es, dass das ungeborene Kind eine Seele hat und wann beginnt ein Mensch Mensch zu sein? Es ist noch nicht lange her, da glaubte man, das ungeborene Kind sei ein Teil seiner Zeit, im Mutterleib ein unempfindliches, dumpfes, primitiv vegetierendes Etwas. Aber heute weiß man, das kleine Wesen ist von der Empfängnis an ein Mensch. Auf der ersten Folie sehen wir ein Embryo in der 8. Woche. Bereits am 25. Tag nach der Zeugung sind alle Organe angelegt und das Gehirn steuert schon die weitere Entwicklung. Das Wunder der frühen Entwicklung wird besonders sichtbar im Wachstum der Hand. Das zeigen wir auf der 2. Folie. Wir fangen oben links an. Um den 28. Tag nach der Zeugung werden Armknospen sichtbar. Wenige Tage danach, das sehen wir rechts, sind sie erheblich gewachsen und verbreiten sich an ihrem vorderen Ende zu Handplatten. Bis zum 41. Tag entstehen Fingerstrahlen. Die knorpeligen Anlagen von Ellenspeiche und Oberarmknochen sind vollständig da. Die Hände und Arme können bald erste Bewegung ausführen. Später, das sehen wir unten rechts, kommt es vor, dass das Kind die Nabelschnur umfasst.
Sehen Sie winzige Menschenfüße in der 10. Schwangerschaftswoche in der Hand eines erwachsenen Menschen. Diese vollkommen geformten Füße zeigen, dass der winzige Körper des Embryos auf dieser Entwicklungsstufe vollständig geformt ist. Das Ungeborene arbeitet schon im Mutterleib. Es reagiert auf äußere Reize und antwortet zum Beispiel mit Bewegungen. Und seit wenigen Jahren erst weiß man, dass es schon in allerersten Monaten nach dem Empfängnis, wahrscheinlich schon in den ersten Wochen, so etwas wie eine seelische Verbindung zwischen Mutter und ihrem heranwachsenden Kind gibt. Bis vor wenigen Jahren allerdings meinte man, der Embryo durchlaufe während seines Wachstums tierähnliche Phasen. Der Wissenschaftler Ernst Haeckel hatte 1866 in einem sogenannten biogenetischen Grundgesetz die Vorstellung vertreten, dass der Mensch im Laufe seiner Entwicklung die Entwicklungsgeschichte wiederholt. Das würde bedeuten, dass er zum Beispiel Fisch- und Reptilienphasen durchmachte. Doch heute ist es bewiesen, dass der Mensch von Anfang an ein Mensch ist und dass das biogenetische Grundgesetz einer der größten Irrtümer der Biologie war. Haeckels war folgender. Er hielt die Beugefalten des Gehirns für Kiemen. Sie sehen unten rechts die Augenanlagen. Daneben ist der Unterkieferbogen und die Oberkieferwulst.
Was Olga und Lina uns eben vermittelt haben, leitet uns direkt zum Thema der Abtreibung über. Denn wenn der Mensch von Anfang an Mensch ist, ist dann Abtreibung erlaubt? Auf dem oberen Bild sehen wir ein in der 21. Schwangerschaftswoche lebend geborenes Baby, 3 Wochen später. Auf dem unteren Bild sehen wir ein in der 21. Schwangerschaftswoche durch Abtreibung getötetes Baby. Dazu machte sich Miriam Gedanken. Abtreibung bedeutet Schwangerschaftsabbruch. Oder sollte man es als Tötung eines Lebewesens ansehen? Wäre dieses nicht eher die richtige Entschlüsselung des Wortes? Das 5. Gebot sagt uns eindeutig, du sollst nicht töten. Bezieht sich dieses auf geborene Menschen? Haben Ungeborene nicht auch ein Anrecht auf dieses Gebot? Gesetzlich wird der Schwangerschaftsabbruch als straffrei angesehen, wenn man eine Beratung aufsucht und der Abbruch durch einen Arzt innerhalb von 12 Wochen nach Zeugung geschieht. Ist es wirklich rechtlich, wenn Frauen so beraten werden, dass sie den Abbruch ohne bewusste Schuldgefühle, denn diese werden verdrängt, sowie ohne Angst vor Strafe vornehmen lassen können? Überall wird gegen die Todesstrafe demonstriert. Aber ist die Tötung eines Ungeborenen nicht dasselbe? Was sind das eigentlich für Frauen, die solch einen Schritt in Erwägung ziehen? Sind sie ohne Seele und Gewissen? Ich glaube, es wird ihnen vom Gesetz zu einfach gemacht. Diesen letzten Schritt sollten sie doch wirklich nur bei massiver Gefährdung ihres eigenen Lebens oder des Kindes in Betracht ziehen, sowie nach einer Vergewaltigung. Solche Situationen sind in Prozente ausgedrückt, jedoch seltener. Häufiger scheint es, dass Frauen sich durch eine Abtreibung von einem lästigen Übel befreien wollen, das ja letztendlich gesetzlich als legal angesehen wird. Ich denke, Frauen sollten besser aufgeklärt und beraten werden. Es sollte mehr Hilfe im sozialen Umfeld anfallen, auch in Bezug auf Kinderbetreuungsstellen. Sie sollten den Mut bekommen, sich gegen eine kinderfeindliche Gesellschaft durchzusetzen. Aber so etwas schafft man nicht alleine. Eine große Hilfe findet man in Gottes Wort der Bibel, zum Beispiel Psalm 139, Vers 15 bis 16. Darin steht geschrieben, an mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben, jeder meiner Tage war schon gezeichnet, noch ehe der erste begann. Was will Gott uns damit sagen? Er hat unser aller Leben vorausgeplant. Er bestimmt vorher unser Leben, noch vor der Geburt. Er bestimmt unsere Eigenschaften, unsere Veranlagung. Das ist ein Wunder, das nicht durch Menschenhand zerstört werden sollte. Ist Gottes Wort nicht die bessere Lösung als die Fristenlösung?
Die Würde des menschlichen Lebens wird durch die genetische Manipulation angetastet. Darüber dachte Sandra nach.
Mein Thema ist die Gentechnik. Dazu stellt sich die Frage, was will die Gentechnik? Und was will sie mit, und welche Gefahren birgt sie mit sich? Und was sind eigentlich Gene? Gene sind die einzelnen Grundbausteine des Erbmaterials, die Bausteine, auf denen die Erbinformationen einer jeden Zelle eines pflanzlichen, tierischen oder menschlichen Lebens weitergegeben werden. In diesen Genen ist zum Beispiel das Aussehen, Größe, Geschlecht etc., Intelligenz und sogar, wie inzwischen teilweise erforscht, die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten vorprogrammiert. Weltweit sind Wissenschaftler mit der Genforschung beschäftigt. So versucht im Moment ein internationales Forscherteam, Gene von Dinosauriern zu finden und falls notwendig, mit Hilfe von Frosch-DNA zu rekonstruieren. Mit Hilfe dieser Gene könnte man dann Dinosaurier klonen, das heißt, ohne Zeugungsakt zu reproduzieren. Die Genforschung ist also die Forschung, die das Erbmaterial Stück für Stück auseinandernimmt und zu entschlüsseln sucht. Welche Aufgabe das einzelne Gen im Entwicklungsprozess des Lebens hat. Im Experiment werden Gene ganz bewusst verändert und fremde Gene in andere Lebewesen eingepflanzt, um bestimmte Effekte zu erreichen. So haben französische Wissenschaftler menschliche Gene der Erbinformation von Schweinen beigefügt, um ein fleischreicheres Schwein mit mehr Rippen zu bekommen. Die Schweine setzten aber nicht schneller Fleisch an, sondern litten ein Leben lang unter Gelenkschmerzen. In einem anderen Experiment wurden bestimmte Gene in die Erbmasse von Schafen, Kühen und Schweinen verpflanzt. Die Tiere führten ein völlig gesundes Leben, aber ihre Milch enthielt nun eine Substanz, die für die medizinische Forschung sehr wichtig ist und bei einer bestimmten Krankheit Hoffnung auf Heilung bzw. deren Beherrschung aufkommen lässt. Wichtige Arzneien könnten zum Teil durch die Gentechnik leichter und zuverlässiger hergestellt werden. Auch könnten manche Krankheiten durch Genmanipulation verhindert, geheilt oder beherrschbar werden. Zum Beispiel Krankheiten oder vielleicht auch mal Krankheiten wie AIDS und Krebs. Die Genforschung hat also viele nützliche Ziele, aber wie bei jeder Entwicklung bietet sie auch viele Gefahren in sich. Profitgeier könnten sie zu ihren Zwecken missbrauchen, gewissenlose und machthungrige Menschen sie für ihre Ziele einsetzen. Deshalb unterliegt die Genforschung in der BRD ganz strengen Auflagen und Einschränkungen. Deutsche Firmen sehen sich daher gezwungen, im Ausland zu forschen und zu produzieren, wo man es mit den Kontrollen und Vorschriften nicht ganz so genau nimmt. Um die große Gefahr eines Missbrauchs in den Griff zu bekommen, müsste ein weltweites Abkommen über sehr strenge und genaue Kontrollen eingeführt und überwacht werden. Die Genforschung darf ausschließlich dazu dienen, Krankheiten zu besiegen oder zu verhindern. Die Achtung vor dem Leben muss erhalten bleiben. Katastrophen wie bei einem kanadischen Experiment an Fischen, die durch die Genmanipulation hochgiftig wurden und eine lebensbedrohende Gefahr darstellten, dürften sich nicht wiederholen. Es musste verboten werden, Tiere aus Profitgier zu verändern oder es gar Eltern zu ermöglichen, die Gene ihrer Kinder wunschgemäß anzupassen. Um es noch einmal zu sagen, ich bin der Meinung, dass das Potenzial der Genforschung riesige Möglichkeiten in sich birgt, zum Wohle der Menschheit, aber auch genauso riesige Gefahren in sich. Man sollte nicht auf die Forschung verzichten, aber diese unter strengsten Vorschriften überwachen.
Damit Sie sehen, dass die Gedanken des 139. Psalms auch mitten in die Teenagerwelt treffen, hören und sehen wir jetzt noch einmal eine Auswahl in unserer heutigen Sprache. Sie wurden zusammengestellt von David, Sebastian und Matthias. Danach hören wir noch Tanja Kaiser, die sich über unser Alter Gedanken gemacht hat.
Du siehst mich, wenn ich Angst habe. Du siehst mich, wenn ich mich verstecke und nicht zugebe, was ich getan habe. Ich kann kein Wort denken, das du nicht hörst, ehe ich es ausspreche. Wie in zwei großen Händen hältst du mich. Ich bin darin geborgen wie ein Vogel im Nest. Und manchmal scheint mir, ich sei darin gefangen wie ein Vogel im Käfig. Ich denke manchmal auch, es habe eigentlich keinen Sinn, dass es mich gibt. Dann habe ich dieses Leben satt und würde es gerne wegwerfen, denn ich habe es mir nicht selber ausgesucht.
Manchmal träume ich vom großen Leben. Ich träume davon, reich oder schön oder mächtig zu sein, so dass mich die Menschen sehen und bewundern und von mir reden. Dann kommt es mir so dumm und klein vor, das Leben, das ich führen soll, in dem es immer heißt, du sollst nicht, du darfst nicht. Ich möchte dem allen davonlaufen, aber ich weiß, das sind Träume. Deine Hand ist stärker. Manchmal träume ich auch davon, ich dürfte ein anderer sein, als ich bin. Ich hätte eine andere Gestalt, einen anderen Geist, ein anderes Wesen. Und ich weiß doch, es ist gut, dass du mich gemacht hast, wie du wolltest. Ich möchte ja sagen zu mir selbst, Herr, ich suche deine Hand, dass du mich führst.
Ja, liebe Gemeinde, im Psalm 139 steht zwar, dass Gott uns wunderbar gemacht hat, aber wenn wir Teenager in den Spiegel gucken können, können wir das in unserem Alter manchmal nicht glauben. Manche von uns bekommen ein Streuselkuchengesicht. Da hilft es zu wissen, Gott nimmt mich trotzdem an, gerade weil wir uns dann selbst nicht leiden können. Die Mädchen kriegen Haare unter den Armen und die Jungs kriegen die ersten Barthaare. Die Pubertät ist auch eine Zeit der Gefühlsschwankungen. An einem Tag fühlt man sich großartig, schon am nächsten Tag ist das Gegenteil der Fall. Man kommt sich plötzlich minderwertig, lächerlich und wertlos vor. Auch im Glaubensleben gibt es Schwankungen und Zweifel. Es ist die Zeit, wo sich eine eigene Überzeugung zu bilden beginnt. Da ist es gut, die Bibel zu kennen. Zum Beispiel Psalm 139, wo ich am Schluss mit dem Autor David Gott bitten kann: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir.
Kennt mag der erste Abschnitt aus dem Psalm 139 beängstigend erscheinen. Wer hat es schon gern, dass Gott einem in alle Angelegenheiten und reinredet und alle bösen Taten durchschaut? Ich persönlich habe vor einem Jahr erkannt, dass Gott wie ein Freund zu mir ist und mich immer umgibt und schützt. Ich hoffe, dass Sie die gleiche Erfahrung machen und Gott als Ihren Retter und Beschützer annehmen.